Wissenschaft im Brennpunkt.
Can you hear me?
Verständigen kann er sich nur noch mit Hilfe seines Sprachcomputers. Seit über 40 Jahren ist sein Körper nahezu vollständig gelähmt. Halb aufrecht sitzt der Physiker in seinem Rollstuhl.
My name is Stephen Hawking.
In dem fragilen Körper verbirgt sich ein überragender Geist. Manchen Menschen gilt der Forscher als einer der klügsten Köpfe unserer Zeit.
I was born on the 8th of January, 1942, exactly 300 years after the death of Galileo.
Seine Ärzte hatten ihm prophezeit, dass er nur noch 2 Jahre zu leben hätte. Das war 1963. Heute wird die Physik-Ikone 75 Jahre alt. Und darum heißt es bei uns Stephen Hawking Superstar. Wir nähern uns dem Menschen, dem Physiker und dem Medienphänomen. Am Mikrofon begrüßt sie Arndt Reuning.
For millions of years, mankind lived just like the animals.
Keep Talking heißt das Stück, das wir gerade hören. Es stammt von Pink Floyd und ist auf dem Album The Division Bell zu finden. Mit seiner synthetischen Stimme erklärt Stephen Hawking darin, was uns von den Tieren unterscheidet, nämlich die Fähigkeit zu sprechen. Und dieser Song ist nur ein Beispiel für die mediale Präsenz des prominenten Forschers. In etlichen Fernsehserien hat er bereits einen Gastauftritt hingelegt, zum Beispiel in Star Trek, in Big Bang Theory, als Zeichentrickfigur in den Simpsons und in Futurama. Er bezieht Stellung auch zu politischen Themen, kürzlich etwa zum Brexit. Hinter diesem manchmal vielleicht etwas plakativen Bild, das der britische Physiker in der Öffentlichkeit abgibt, verbirgt sich aber ein bemerkenswertes Forscherleben. Mein Kollege Frank Grotelüschen mit einem Porträt.
Der Kuppelsaal in Amsterdam, eine ehemalige Kirche. Sie ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Dort, wo einmal der Altar gestanden hat, sitzt er, Stephen Hawking, der berühmteste Physiker unserer Zeit. Bewegungslos, an den Rollstuhl gefesselt durch eine unheilbare Krankheit. Verständigen kann er sich nur durch die synthetische Stimme eines Sprachcomputers. Und die erzählt von unvorstellbaren kosmischen Phänomenen, von schwarzen Löchern, jenen galaktischen Monstern, die Kraft ihrer gewaltigen Schwerkraft alles verschlingen, was ihnen zu nahe kommt. Die Menschen lauschen andächtig, als würde ein Hohepriester unumstößliche Wahrheiten verkünden.
Ich erinnere mich an ein Seminar in Paris, in dem ich über meine Entdeckung berichtete, dass schwarze Löcher gar nicht absolut schwarz sind. Doch das Seminar wurde ein Misserfolg, weil man damals in Paris noch nicht mal glaubte, dass es schwarze Löcher überhaupt gibt. Vielleicht lag es ja am Namen. Der nämlich hatte für die Franzosen etwas Obszönes an sich und sie wollten ihn deshalb nicht in den Mund nehmen.
Über Hawkings Gesicht scheint ein verschmitztes Lächeln zu huschen. Das Publikum merkt, hier thront kein entrücktes Genie auf seinem Elfenbeinturm, sondern ein Physiker, der sich bemüht, dass seine Botschaften verstanden werden und der stets seinen Humor aufblitzen lässt, trocken und typisch britisch.
I was born exactly 300 years after the death of Galileo. I estimate that about 200,000 other babies were also born that day. I don't know whether any of them was later interested in astronomy.
Geboren wird Hawking am 8. Januar 1942 in Oxford am 300. Todestag von Galilei Galileo. Am selben Tag dürften etwa 300.000 weitere Babys zur Welt gekommen sein. Ob sich eines davon später ebenfalls für Astronomie interessiert hat, wisse er nicht, sagt Hawking. Seine Karriere beginnt mit einem Schicksalsschlag. 1962, gerade hat er mit seiner Doktorarbeit begonnen, zeigen sich erste Anzeichen von ALS, einer unheilbaren Nervenerkrankung. Die Prognose der Ärzte, 2,5 Jahre würden Hawking noch bleiben, höchstens.
Zunächst sah es nicht so aus, als würde es Sinn ergeben, meine Forschung fortzusetzen. Ich habe damals nicht erwartet, lange genug zu leben, um meine Doktorarbeit zu beenden. Aber dann schien sich der Krankheitsverlauf zu verlangsamen.
Ab 1970 fesselt ihn die Krankheit an den Rollstuhl. Später verliert er seine Stimme und muss den Computer für sich sprechen lassen. Dennoch, Hawking meistert sein Leben, sowohl privat, wovon 2 Ehen und 3 Kinder zeugen, als auch beruflich. Als Student sei er begabt gewesen, aber faul, sagt der Physiker über sich selbst. Erst nach Ausbruch der Krankheit habe er sich voll auf seine Forschung konzentriert.
In 1979, I was selected Lucasian Professor of Mathematics. This is the same chair once held by Isaac Newton.
1979 wird er Professor in Cambridge, auf genau jenem Lehrstuhl, den einst Isaac Newton bekleidete.
Er bezieht seine Studenten voll mit ein in seine Forschung. Für die Studenten ist das sehr stimulierend. Stephen bindet einen in das ein, was ihn wirklich interessiert.
Sagt Faye Dauker vom Imperial College London, ehemals Doktorandin von Hawking. 1988 veröffentlicht der sein Buch »Eine kurze Geschichte der Zeit«. Auch wenn der Stoff alles andere als leicht verdaulich ist, das Werk verkauft sich 10 Millionenfach und macht ihn zur Kultfigur. Später schreibt Hawking gemeinsam mit seiner Tochter Lucy sogar Kinderbücher und weiß sich auch sonst geschickt zu vermarkten. So tritt er in einer Folge der Science-Fiction-Serie Star Trek auf und im April 2007 erfüllt er sich einen Herzenswunsch. Er fliegt bei einem Parabelflug der NASA mit und erlebt dabei mehrmals den Zustand absoluter Schwerelosigkeit. Die Bilder vom schwebenden Physiker gehen um die Welt, ebenso seine Begeisterung.
It was amazing. Space, here I come.
Vor allem als Vermittler von hochabstrakter Wissenschaft hat Stephen Hawking viel erreicht. Und seinen Humor, sagt Faye Dauker, hat er Zeit seines Lebens nie verloren, trocken und typisch britisch.
He's an incredibly approachable physicist.
Er ist extrem freundlich und aufgeschlossen und das, obwohl er so berühmt ist. Und er liebt es, Scherze zu machen. Als ich mir einmal im Sommer den Schädel rasiert hatte, grinste er mich einfach nur an und fragte, Faye, warum hast du mit einem Rasenmäher gekämpft?
Soweit das Porträt von Frank Grothe-Lüschen. Stephen Hawking und sein besonderer Sinn für Humor. Auch andere Menschen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, wissen davon zu berichten.
At some point, Stephen got a personal computer.
Irgendwann hat Stephen einen PC bekommen, und zwar von der BBC. Das war in den frühen 1980ern. Er war eine Berühmtheit. Und weil er sich bereit erklärt hatte, an einer Fernsehsendung mitzuwirken, wurde ihm der Rechner zur Verfügung gestellt. Das war ganz witzig, denn eine Woche lang lag die Forschung brach. Alle im Institut, Stephen inklusive, spielten nämlich von morgens bis abends Pac-Man. Stephen war voll dabei. Nach einer Woche verloren wir zwar alle das Interesse daran, aber ich weiß noch, wie er neben mir saß und rief, links, links, du Trottel!
Der theoretische Physiker Bruce Allen war das, mittlerweile Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Hier erinnerte er sich an seine Zeit in Cambridge als Doktorand von Stephen Hawking. Ich habe mit ihm gesprochen und gefragt, ob er sich denn noch an sein erstes Zusammentreffen mit dem berühmten Physiker erinnern könne. Und das hat er geantwortet.
I have to distinguish here. The first time I saw Stephen was in 1976.
Hier muss ich differenzieren. Gesehen habe ich Stephen zum ersten Mal im Jahr 1976, als ich mit 17 Jahren am MIT in Boston studierte. Einer meiner Professoren hatte mir empfohlen, einen Vortrag von ihm zu hören, den er dort hielt. Und so saß ich im Publikum und sah, wie er in seinem Rollstuhl in den Saal fuhr. 4 Jahre später dann wurde ich sein Doktorand, 1980 war das. Unser erstes Treffen fand in der Teeküche statt, in Cambridge, am Institut für angewandte Mathematik und theoretische Physik. Es war mein erster Tag dort. Stephen kam auf einen Tee herein und ich wurde ihm vorgestellt.
And what impression did Welchen you get from him? Eindruck hatten Sie denn dann von ihm?
My first impression was, this was a very clever person. You could see it in his eyes.
Mein erster Eindruck war, das ist ein schlauer Mensch. Das konnte man seinen Augen ablesen. Und mir wurde schlagartig klar, dass die Verständigung mit ihm schwierig werden durfte. Denn ich hatte Probleme, ihn zu verstehen. Seine Stimme war sehr monoton. Im Laufe der Zeit ging es dann immer besser. Aber wer ihn nicht kannte, hatte es in dieser Hinsicht schwer. In meinem letzten Jahr als Doktorand habe ich ihn auf einigen seiner Reisen begleitet. Wenn er seine Vorträge hielt, dann diente ich ihm als eine Art Übersetzer. Während dieser Zeit habe ich ihn wirklich gut kennengelernt. Er konnte manchmal auch sehr ungeduldig sein mit seinen Mitmenschen. Zum Beispiel, wenn jemand auf ihn zukam und dann mit mir sprach, weil derjenige dachte, Steven könnte ihn nicht verstehen. So etwas hat ihn dann immer frustriert.
Und wie würden Sie ihn beschreiben als Wissenschaftler und als Mensch? Was zeichnet ihn da aus?
Fangen wir mit seiner Persönlichkeit an. Er besitzt einen bemerkenswert starken Willen. Er hat sich entschlossen, sein Leben zu leben trotz seiner Behinderung, es zu genießen und auszureizen. Und das tut er sehr zielstrebig. Sein besonderer Sinn für Humor hilft ihm dabei, vielen Herausforderungen auf seinem Lebensweg zu begegnen. Und als Wissenschaftler verfügt er über eine große Vorstellungskraft. Wie er Probleme löst, wie er an komplizierte Zusammenhänge herangeht, da ist seine Vorstellungskraft den anderen immer einen gewaltigen Schritt voraus. Er hat etwas von einem Magier.
So, I have heard that he was kind of lazy.
Stimmt es denn, dass er als Student ein wenig faul war?
Or is this just a myth?
Das hat mir Steven tatsächlich selbst so erzählt. Als Student hatte er eine Menge Spaß. Er ging auf viele Partys. Er hat sein Studentenleben genossen. Ich denke, das hat sich erst geändert, als er krank wurde. Er verspürte plötzlich, wie ihm die Zeit davonlief. Und ihm wurde bewusst, dass er mit seinem Leben etwas würde erreichen wollen. Das war der Zeitpunkt, als er damit anfing, sich auf seine Forschung zu konzentrieren.
Worin besteht denn für Sie Stephen Hawkings wichtigste Leistung auf dem Gebiet der theoretischen Physik?
Meiner Meinung nach gibt es da sogar zwei Ergebnisse. Für mich am wichtigsten ist seine Aussage, die meiner Meinung nach noch in 1000 Jahren von Bedeutung sein dürfte, nämlich, dass schwarze Löcher verdampfen. Eine andere wichtige Aussage hat er auf dem Gebiet der Singularitätentheoreme getroffen. Er konnte im Grunde genommen beweisen, dass unser Universum zu einem endlichen Zeitpunkt in der Vergangenheit entstanden ist. Aber seine allergrößte Leistung liegt auf dem Gebiet der Verdampfung von schwarzen Löchern.
Professor Bruce Allen vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Die größte Leistung von Stephen Hawking besteht für ihn in der verblüffenden Erkenntnis, dass schwarze Löcher regelrecht verdampfen und damit kleiner werden. Und diese Ansicht dürfte er wohl auch mit dem Großteil seiner Fachkollegen teilen. Was sich hinter diesem Phänomen genau verbirgt, erklärt Frank Grotelüschen.
Ein Riesenstern am Ende seines Daseins. Erst bläht er sich auf, dann explodiert er mit enormer Wucht. Zurück bleibt eine winzige, aber unvorstellbar kompakte Sternleiche mit einer Gravitation so gewaltig, dass sie selbst Licht verschluckt. Deshalb ist das Gebilde absolut schwarz, ein schwarzes Loch. So und nicht anders muss es sein, da sind sich die Kosmologen der 70er Jahre sicher. Nur einer hat seine Zweifel.
If black holes have an entropy, they ought to have a temperature.
Theoretisch müsste es so sein, dass schwarze Löcher eine Temperatur besitzen. Und wenn sie eine Temperatur haben, sollten sie Strahlung abgeben. Aber wie können sie Strahlung abgeben, wenn nichts aus einem schwarzen Loch entkommen kann?
Stephen Hawking beginnt zu tüfteln und zu rätseln und stößt schließlich auf eine überraschende Lösung. Es sind bestimmte Quanteneffekte, die am Rand eines schwarzen Lochs wirken und ihm dadurch Energie entziehen sollten.
Daraus folgt, dass schwarze Löcher strahlen,
sagt Klaus Friedenhagen, Physiker an der Universität Hamburg.
Das ist im großen Widerspruch zur allgemeinen Relativitätstheorie, wo nämlich schwarze Löcher nur wachsen können, aber nicht Energie verlieren können. Nach Hawking können sie auch Energie verlieren. Das ist dann ein Effekt der Quantentheorie. Und man sagt daher voraus, dass diese schwarzen Löcher nach einer gewissen Zeit völlig verdampfen.
Zunächst ist Hawkings Theorie umstritten, doch nach und nach setzt sie sich durch und heute halten sie die meisten Fachleute für plausibel. Eines allerdings fehlt noch, der schlagende experimentelle Beweis, dass es die Hawking-Strahlung tatsächlich gibt.
Man hat danach gesucht, ob es kleine schwarze Löcher gibt, die würden eine höhere Temperatur haben, aber die hat man experimentell nicht entdeckt. Wenn man solche schwarzen Löcher entdeckt und bei denen auch die Strahlung nachweist, dann wäre er sicherlich ein heißer Kandidat für den Nobelpreis.
Denn auch wenn Hawking als einer der genialsten Physiker unserer Zeit gilt und schon mit vielen Ehrungen überhäuft wurde, eine Auszeichnung ist ihm bislang versagt geblieben, der Nobelpreis.
Man könnte die von schwarzen Löchern ausgehende Strahlung durchaus messen, aber es scheint hier in der Gegend einfach keine zu geben. Das ist schade, denn sollte man eines entdecken, dann würde ich bestimmt den Nobelpreis bekommen.
Die Hawking-Strahlung, ein zentraler Baustein im Leben des britischen Forschers. Was es damit auf sich hat, erklärte der Wissenschaftsjournalist und Physiker Frank Grotelüschen.
The message of this lecture is that black holes ain't as black as they are painted. So, if you feel you are in a black hole, don't give up. There's a way out.
Gegen die absolute Schwarzmalerei bei den schwarzen Löchern wendet sich Stephen Hawking in diesem Vortrag und ergibt dem Publikum auch noch einen Ratschlag mit auf den Weg. Sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie sich in einem schwarzen Loch befinden, geben Sie nicht auf. Es gibt einen Weg nach draußen. Schwarze Löcher und die Hawking-Strahlung, die von ihnen ausgeht, das war eines seiner Forschungsobjekte, aber viele andere Themen haben den Theoretiker außerdem beschäftigt, so zum Beispiel das Wesen der Zeit, die Frage nach dem Urknall und die Suche nach einer Weltformel.
The expansion of the universe suggested the possibility.
Die Entdeckung, dass sich das Universum stetig ausdehnt, legte die Möglichkeit nahe, dass es irgendwann mal einen Anfang hatte. Dieser Augenblick ist als Big Bang bekannt geworden.
Urknall und Weltformel, Quantenmechanik und allgemeine Relativität. Es sind die großen Themen der Physik, die Stephen Hawking Zeit seines Lebens in den Bann ziehen.
We already know the laws that govern matter.
Wir kennen die Gesetze, denen die Materie unter normalen Umständen gehorcht. Aber jene Gesetze, die während des Urknalls geherrscht haben, kennen wir nicht. Deshalb verstehen wir nicht, wie das Universum angefangen hat und warum es den Kosmos gibt. Diese Fragen haben die Menschheit schon immer bewegt. Eine einheitliche Theorie der Physik wird sie endlich beantworten.
A complete unified theory would answer that age-old question.
Schon zu Beginn seiner Karriere, in seiner Doktorarbeit, schafft es Hawking, die Grenzen der modernen Physik zu verschieben, sagt seine ehemalige Doktorandin Faye Dauker.
It's the mark of a great scientist that they opens doors to new things.
Es kennzeichnet einen großen Wissenschaftler, dass seine Ergebnisse Türen öffnen für völlig neue Dinge. Zum Beispiel Stevens frühe Arbeiten zur allgemeinen Relativitätstheorie, als er mathematisch bewies, dass das Universum in einer Singularität begonnen haben muss, also in einem unfassbar winzigen Punkt. Ein Zustand, der sich mit der heutigen Physik nicht beschreiben lässt. Deshalb brauchen wir eine neue Theorie, die Quantengravitation.
Bislang fußt die Physik auf zwei Pfeilern, der Quantenphysik und Einsteins allgemeiner Relativität. Erstere beschreibt den Mikrokosmos, also Atome und Elementarteilchen. Letztere bezieht sich auf die Welt im Großen, auf Planeten, Sterne und Galaxien. Nur beide Theorien passen nicht zueinander, widersprechen sich zum Teil sogar.
General Relativity is what is called a classical theory.
Die allgemeine Relativität ist eine klassische Theorie. Sie setzt für jedes Teilchen eine definierte Bewegung voraus. Dagegen kennt die Quantenmechanik ein Element des Zufalls und der Unschärfe.
There is an element of chance or uncertainty.
Eine neue Theorie soll Einstein und die Quanten unter einen Hut bringen, die Quantengravitation. Nach ihr fahndet Hawking sein Leben lang, probiert verschiedenste Ansätze, an denen er auch schon mal scheitert.
I had made a mistake. I had been using too simple a model of the universe.
Aber wer weiß, vielleicht stößt Hawking ja noch auf die Lösung und findet den heiligen Gral der Physik. Denn aufgegeben, meint Faye Dauker, hat der bekannteste Physiker unserer Tage noch nicht.
He'll never be inactive in physics.
Er wird, solange er lebt, immer Physik betreiben.
Stephen Hawking hat mit seinen Modellen und Ideen ganze Generationen von Forschenden beeinflusst. Auch heute noch, im Alter von 75 Jahren, gilt er als wichtige Inspirationsquelle. Eine Physikerin und Bloggerin, die sich auf ganz ähnlichen Themenfeldern tummelt wie Hawking, ist Dr. Sabine Hossenfelder vom Frankfurt Institute of Advanced Studies. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie sie als Expertin auf diesem Gebiet die Arbeiten des Briten wahrnimmt.
Die Arbeiten von Stephen Hawking, insbesondere in den 70ern, waren in unserem Gebiet sehr einflussreich. Das bekannteste Ergebnis, was er hergeleitet hat, ist vermutlich, dass schwarze Löcher Strahlung abgeben, die sogenannte Hawking-Strahlung. Das hat er in den frühen 70ern Jahren berechnet. Und dieses Resultat war extrem einflussreich. Man muss das so ein bisschen im Kontext sehen, wieso das so tief eingeschlagen ist. Diese Rechnung hat die Quantenfeldtheorien zusammengebracht mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Und das Ergebnis hat ganz klar gezeigt, dass wenn man das einfach so zusammenwirft, funktioniert es nicht richtig. Es ist mathematisch inkonsistent. Und damit hat Stephen Hawking halt ein klares Beispiel gezeigt, warum wir eine Theorie der Quantengravitation brauchen. Wenn wir diese Theorie nicht haben, kommt dabei halt Blödsinn hinten raus. Und das nennt sich jetzt das Problem des Informationsverlusts in schwarzen Löchern.
Sie hatten bereits die Hawking-Strahlung erwähnt. Also das Modell, nach dem schwarze Löcher gar nicht so schwarz sind, wie man denkt, sondern dass sie eben Strahlung abgeben. Warum ist diese Erkenntnis so wichtig?
Diese Erkenntnis ist so wichtig, weil wenn man sich genau anguckt, wie diese Hawking-Strahlung aussieht, dann findet man, es ist eine thermische Strahlung, so ähnlich wie die von der Sonne. Und jetzt, was passiert, wenn man so ein schwarzes Loch macht, das emittiert also diese Strahlung, irgendwann ist das schwarze Loch komplett weg. Und alles, was man jetzt hat, ist diese Strahlung. Die Strahlung enthält aber keine Information über das, was ursprünglich dieses schwarze Loch geformt hat. Und jetzt hat man ein Problem, weil in der Quantentheorie können solche Prozesse nicht passieren. Das heißt, was Hawkings Rechnung also zeigt, ist, wenn man mit der allgemeinen Relativitätstheorie und einer Quantentheorie startet und man wirft die einfach so zusammen, ist das Ergebnis nachher inkonsistent mit der Quantentheorie selbst. Das ist also ein interner Widerspruch.
Ich versuche es nochmal wiederzugeben. Quantengravitation ist der Versuch, die beiden großen, wichtigen Theoriegebäude der Physik miteinander zu vereinen. Zum einen die allgemeine Relativitätstheorie und dann die Quantentheorie. Und das ist ja auch ein Gebiet, auf dem Sie arbeiten. Die beiden Theorien decken ja eigentlich die beiden entgegengesetzten Enden unserer Größenskala ab, also die Planeten, Sterne, Galaxien auf der einen Seite und die Moleküle, Atome, subatomaren Partikel auf der anderen Seite. Wieso ist das also so wichtig, die beiden miteinander zu vermählen?
Das ist deshalb so wichtig, weil streng genommen, dass sie stimmt, was Sie gerade gesagt haben. Es ist nicht so, dass die Quantentheorie nur eine Theorie ist, die auf kleinen Skalen wichtig ist. Quanteneffekte gibt es im Prinzip auf allen Skalen. Die können sich sehr weit ausbreiten und die kommen irgendwann in einen Bereich, wo halt auch Gravitationseffekte wichtig sind. Und umgekehrt gibt es auch keinen Grund anzunehmen, dass die allgemeine Relativitätstheorie auf sehr kleinen Abständen, zum Beispiel innerhalb von einem Atom, nicht mehr anwendbar ist. Es ist halt nur, dass die Gravitationskraft von einem Atom, die ist so gering, dass wir sie nicht messen können. Aber im Prinzip sollte man diese beiden Theorien beide auf den gleichen Skalen einsetzen können. Das funktioniert halt einfach mathematisch nicht.
Eine Sendung über Stephen Hawking wäre wohl nicht komplett, ohne über seine kurze Geschichte der Zeit zu reden. Über 10 Millionen Mal ist dieses Buch verkauft worden. Es ist jedoch anzunehmen, dass es weitaus seltener auch komplett gelesen wurde. Ist das Universum unendlich oder begrenzt? Wo liegt sein Anfang, wo sein Ende? Diese grundlegenden Fragen behandelt das Sachbuch, das 1988 erstmals erschienen ist. Wie wichtig war dieses Buch für das Phänomen Stephen Hawking? Das wollte ich wissen von der Wissenschaftsbloggerin Sabine Hossenfelder.
Ich denke, dieses Buch war durchaus der Startpunkt für das Phänomen Stephen Hawking, wodurch er der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Ich kann auch anfügen, dass mir selbst Stephen Hawking dadurch bekannt wurde. Ich habe das Buch gelesen, als es auf Deutsch rausgekommen ist, in den 80ern irgendwann, als ich Teenager war. Und ich habe nichts verstanden. Und das Ganze hat mich so geärgert, dass ich nachher Physik studiert habe.
Und wie denkt die Fachwelt über dieses mediale Auftreten von Stephen Hawking?
Ich würde mal sagen, nicht viel. Man beobachtet das halt mit so einem gewissen kuriosen Interesse.
Sie selbst sind auch Bloggerin, Sie verfassen populärwissenschaftliche Texte. Wie nehmen Sie denn diese Situation wahr? Ist das ein gewisser Zwiespalt, in dem Sie sich befinden als Physikerin und eben Wissenschaftskommunikatorin?
Naja, es gibt halt allgemein so einen Zwiespalt, den man da hat, wenn man für ein anderes Publikum schreibt, wo man nicht seine Kollegen drin hat, die sich halt sehr gut auskennen mit dem Thema, sondern halt so den Durchschnittsbürger mit einer Schulausbildung. Aber um vielleicht auf Stephen Hawking zurückzukommen, was an seinem Buch damals so wichtig war, ist, dass er einer der ersten war, der über recht obskure Themen in der theoretischen Physik geschrieben hat für ein größeres Publikum. Und damals in den 80ern gab es einfach nicht viele Bücher, die das mutig gemacht haben. Und er war wirklich einer der ersten, der das halt gezeigt hat, dass ja, die Leute interessiert das. Die wollen wissen über so komische Sachen wie, was passiert denn eigentlich, wenn man in ein schwarzes Loch reinfällt oder hatte das Universum einen Anfang und oder macht es Sinn, die Frage zu stellen, was vor diesem Anfang war und diese ganzen Themen, die er in seinem Buch angesprochen hat. Und ich denke, das hat viele meiner Kollegen auch inspiriert, dann zu sagen, ja, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und wenn sie sich heute die Medienlandschaft angucken, populär wissenschaftliche Bücher und so, ist die theoretische Physik sehr stark vertreten. Und ich denke, Stephen Hawking hat da sehr viel Einfluss gehabt auf meine Kollegen und auch auf die Buchwelt im Allgemeinen, dass sie den Mut hatten, das anzugehen.
Mit Singularitäten hat sich Stephen Hawking intensiv beschäftigt, also mit Orten, an denen die Dichte unendlich groß ist. Eine Singularität ist aber auch einfach ein Phänomen, das sich der herkömmlichen Beschreibung entzieht, das die Kategorien sprengt, eine vereinzelte Erscheinung. Und so könnte man argumentieren, dass Stephen Hawking selbst eine Singularität darstellt in der Welt der Wissenschaft. Stephen Hawking Superstar, die Physik-Ikone wird 75. Das war Forschung aktuell, Wissenschaft im Brennpunkt. In der Technik war Christoph Maria Münch und am Mikrofon verabschiedet sich Arndt Reuning.